Übersetzung. Agasura, den Kangsa geschickt hatte, war der jüngere Bruder Putanas und Bakasuras. Als er kam und Krishna an der Spitze aller Kuhhirtenjungen sah, dachte er deshalb, dieser Krishna hat meine Schwester und meinen Bruder Putana und Bakasura getötet. Deshalb werde ich ihn samt seiner Helfershelfer, den anderen Kuhhirtenjungen, töten, um so meinen beiden Geschwistern eine Freude zu machen. Agasura dachte, wenn es mir irgendwie gelänge, dass Krishna und seine Freunde als die letzte Opferung von Sesam und Wasser für die fortgegangenen Seelen meines Bruders und meiner Schwester dienen würden, dann würden auch die Bewohner von Brajabhumi, denen diese Jungen so lieb sind wie ihr eigenes Leben, automatisch sterben. Wenn im Körper kein Leben ist, wird der Körper nicht mehr benötigt und daher werden auch all die Bewohner von Braja sterben, wenn ihre Söhne tot sind. Nachdem der heimtückische Agasura diesen Entschluss gefasst hatte, verwandelte er sich in eine riesige Python, die 12 Kilometer lang und so dick wie ein großer Berg war. Nachdem er diesen erstaunlichen Pythonkörper angenommen hatte, riss er sein Maul so weit auf, dass es einer großen Berghöhle glich, und legte sich auf die Straße, denn er beabsichtigte, Krishna und seine Gefährten, die Kuhhirtenjungen, zu verschlucken. Seine Unterlippe ruhte auf der Erde und seine Oberlippe berührte die Wolken am Himmel. Die Ränder seines Maules glichen den Seiten einer großen Berghöhle und in seinem Rachen herrschte die tiefste Dunkelheit. Seine Zunge glich einer breiten Landstraße, sein Atem war wie ein heißer Wind und seine Augen loderten wie Feuer. Als die Jungen den verwundertlichen Körper dieses Dämons sahen, der einer riesigen Python glich, dachten sie, dies müsse ein malerischer Fleck der schönen Landschaft von Vrindavan sein. Dann dachten sie, er sehe ähnlich aus wie das Maul einer riesigen Python. Mit anderen Worten, die unerschrockenen Jungen hielten das Gebilde vor ihnen für eine Statue, die die Form einer großen Python hatte, und sie dachten, dies sei ein geeigneter Ort, wo sie sich ihre Spiele erfreuen könnten. Erläuterung. Einige der Jungen dachten beim Anblick dieses wunderbaren Phänomens, dass es tatsächlich eine Python sei und sie ergriffen die Flucht. Andere hingegen sagten, warum lauft ihr davon? Eine Python wie diese kann hier unmöglich leben. Dies ist ein malerischer Fleck, wo wir uns vergnügen können. So sahen sie es in ihrer Fantasie. Die Jungen sagten, liebe Freunde, ist dieses Ungetüm hier tot oder ist es tatsächlich eine lebendige Python, die ihr Maul weit aufgerissen hat, um uns zu verschlingen? Lasst uns dies herausfinden. Die Freunde begannen, über das seltsame Geschöpf, das vor ihnen lag, zu diskutieren. War es ein toter Gegenstand oder war es tatsächlich eine lebendige Python, die sie zu verschlingen versuchte? Schließlich kamen sie zu der folgenden Schlussfolgerung. Liebe Freunde, dieses Wesen hier ist zweifellos ein Tier, das darauf wartet, uns alle zu verschlingen. Seine Oberlippe gleicht einer vom Sonnenschein rötlich gefärbten Wolke und seine Unterlippe gleicht dem rötlichen Schatten dieser Wolke. Die zwei Vertiefungen, links und rechts, die aussehen wie Berghöhlen, sind seine Mundwinkel und die hohen Bergspitzen sind seine Zähne. Die Zunge des Tieres ist dermaßen lang und breit, dass sie wie eine breite Straße aussieht und im Innern seines Maules ist es stockdunkel wie in einer Berghöhle. Der glühend heiße Wind ist der Atem, der aus seinem Mund strömt und wegen der vielen toten Körper, die er gefressen hat, trägt dieser Atem den üblen Geruch von verbranntem Fleisch mit sich. Darauf sagten die Jungen, ist dieses lebendige Geschöpf gekommen, um uns zu verschlingen? Sollte es uns verschlucken, wird es genau wie Bakasura augenblicklich dem Tod geweiht sein. Mit diesen Worten blickten sie in das wunderschöne Gesicht Krishnas, des Feindes Bakasuras, und marschierten laut lachend und händeklatschend in das Maul der Python. Erläuterung. Nach einigem Hin und Her beschlossen die Jungen, in das Maul des furchterregenden Ungeheuers zu treten. Sie vertrauten rückhaltlos auf Krishna, denn sie hatten erlebt, wie er sie aus dem Rachen Bakasuras gerettet hatte. Hier war nun ein weiterer Asura. Agasura. Und deshalb wollten sie sich den Spaß, in das Maul des Dämons zu treten und vor Krishna, dem Feind Bakasuras, gerettet zu werden, nicht entgehen lassen. Namam Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Prachadine Nivase Sasunyavadi Paskatya Desatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Govakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Als Krishna eines Tages seine Kälber und seine Tiere zu einem Gewässer führte, wo er sie tränken wollte, ereignete sich ein Unglück. Und zwar erschien neben dem See, wo er und wo die Tiere getrunken hatten, die Kühe, und wo die Jungs jetzt tranken, plötzlich eine Ente, die so groß war wie eine Bergspitze, die von einem Blitz abgeschlagen war. Allein der Anblick dieser Ente jagte den Jungen viel Sorgen ein. Diese Ente hieß Bakasura und hatte einen äußerst scharfen Schnabel. Als sie Krishna sah in der Gemeinschaft der Kuhhirtenjungen, stürzte sie sofort auf Krishna und verschluckte ihn. Die Kuhhirtenjungen waren so betroffen, dass es ihnen so schien, als wäre ihr Leben von ihnen gegangen. Krishna jedoch befand sich in der Kehle des Dämons, und zwar im unteren Teil, und fing da an, seine Brahman-Ausstrahlung zu manifestieren, die so viel so stark glühte, dass sie die Kehle des Dämons versenkte, woraufhin dieser ihn gewaltsam hervorbrechen musste. Krishna sprang behende aus dem Maul dieses Ungeheuers, nahm ihn bei beiden Schnäbeln und zerriss ihn mit der Leichtigkeit, die ein Kind anwendet, wenn es einen Grashalm zerreißt. Und so wurden die Kuhhirtenjungen von Krishna ein weiteres Mal gerettet. Nun, es heißt hier, Muktam Bakashyat Upalabhya Bhalaka, wenn Bewusstsein und Leben zurückkehren, beruhigen sich die Sinne. In ähnlicher Weise dachten alle Jungen, einschließlich Balarams, sie hätten ihr Leben zurückgewonnen, als Krishna aus dieser Gefahr gerettet war. Sie umarmten Krishna erleichtert, trieben ihre Kälber zusammen und kehrten schließlich nach Brajabhumi zurück, wo sie laut von dem Vorfall berichteten. Wie wir hören aus dem Krishna-Lila, wurde diesen Erzählungen dann von zwei großen Gefährten Krishnas gehört. Snigdha Kanta hieß einer, Kanta heißt Kehle, die schnelle Kehle, der hat sofort das Ganze in Reimform verfasst, sodass man das chanten konnte und singen konnte. Es ist einfacher und beeindruckender, etwas in Reimform vorzutragen. Und so hat er das also in Reimform verfasst, und dann haben die Bewohner von Vrindavan darüber die ganze Zeit gesprochen, in Reimform, über das Lila. Nun, dieser Bakasura war der jüngere Bruder von Akasura und ein Bruder von Putana. Putana ist diese Hexe, die Krishna vergiften wurde und in der Folge von Krishna getötet wurde. Nun, Agasura hatte gehört, wie seine Schwester und sein Bruder von Krishna umgebracht worden war und wollte sich rächen. Er wollte Krishnas Blut sozusagen als Opfergabe für seine verschiedenen Schwester und seinen Bruder nehmen. So in Indien, wenn jemand verschieden ist, kann man eine Opfergabe aus Sesam und Wasser darbringen. Das hilft der Seele des Verstorbenen zur Erhebung. So, Agasura, der ebenfalls ein Dämon an Asura war, wollte Krishna, den toten Krishna, darbringen und so den Tod vergelten. Was sagst du nur, Sida? Da muss man ein Bild drüber malen, nicht? So, das ist die Slila. Wir werden dann morgen hören, was geschah, als Krishna, als die Kuhhirtenjungen in das Maul dieser Python reingegangen waren. Das Erstaunliche ist ja, dass sie wussten, dass Agasura, der die Form einer Riesenschlange angenommen hatte, die wussten, dass es ein lebendiges Ungeheuer war, was gekommen war, um Schwierigkeiten zu machen. Aber sie vertrauten trotzdem völlig in Krishna, auf Krishna und gingen, ohne Angst zu haben um ihr Wohlergehen, in das Maul des riesigen Geschöpfes hinein. Also morgen möchte ich euch schon jetzt ankündigen, wird es sehr spannend werden. Wir würden hören, wie Krishna mit dem Agasura-Dämon umgeht. Ich möchte jetzt nach diesem Lila das Thema sofort verändern und mit unserer Serie weiter fortfahren. Unser Vaishnava-Etikett-Serie. Und heute sprechen wir über die Qualifikation des Gurus und des Schülers. So, ich möchte zunächst einmal beginnen mit den Qualifikationen eines Gurus. Im Bhagavatam ist diese, gibt es einen Vers, den Prabhupada immer zitiert hat: Tasmat Gurum Papadieta Gigyasu Shreem Uttamam. Wer das höchste Ziel des Lebens erkennen möchte, muss sich an einen echten spirituellen Meister wenden. Und es werden dann die Qualifikationen des spirituellen Meisters gegeben. Er muss auf der spirituellen Ebene verankert sein, also Brahma Nishtham sein. Und die Schlussfolgerung der vedischen Schrift verwirklicht haben und andere auch davon überzeugen können. Er muss das praktisch umsetzen können und anderen zu ihrem Nutzen diese Dinge weiterreichen können, diese Erkenntnisse. Im Hari Bhakti Vilas steht, eine Person, die das Vaishnava Dharma praktiziert und den höchsten persönlichen Gott kennt, ist zu verehren, selbst von Hari selber. Es heißt weiter, jemand, der die Feinde vernichtet hat, wie Lust, Gier, Zorn, Stolz, Illusion und Neid, der frei ist von Krankheit, der spontane Hingabe zu Krishnas Lotusfüßen hat, der die erhabenen Lehren der vedischen Schriften kennt, der heiligen Menschen lieb ist und der seine Sinne bezwungen hat. Das ist ein Guru, und eine ernsthafte Seele muss Zuflucht suchen bei solch einem Guru, um die leidvolle materielle Existenz zu überwinden. Zufluchtnahme bei einem spirituellen Meister ist essentiell. Man muss nur wissen, was ein spiritueller Meister ist und was ein Scharlatan ist. In der heutigen Zeit postieren sich Menschen, die keinerlei Qualifikationen besitzen und nicht mal die sechs Feinde bezwungen haben, als Führer der Menschheit. Solche Nicht-Vaishnava-Gurus sind nicht in der Lage, andere zu führen. Das heißt sogar, dass ein Nicht-Gottgeweihter trotz seiner hohen Qualifikation, zum Beispiel Qualifikation im Wissen, dass er alle vedischen Schriften auswendig kennt, der aber nicht Hingabe zu Krishna entwickelt hat, nicht qualifiziert ist, ein Guru zu werden. Nun, hier werden jetzt haben wir die Qualifikation eines Gurus gehört, jetzt sollten wir auch seine Disqualifikation hören. Jemand, der bedient werden möchte, der Ruhm und Reichtum von seinen Schülern haben will, er ist nicht qualifiziert, ein Guru zu werden. Nein, der Guru muss ein Ozean von Barmherzigkeit sein, voll mit allen guten Eigenschaften. Er muss allen Lebewesen Segen darbringen wollen. Er muss losgelöst sein und in jeder Hinsicht erfahren sein. Er sollte erfahren sein in allem Wissen und in der Lage sein, alle Zweifel zu entfernen. Er sollte frei sein von Faulheit. Er ist qualifiziert, ein Guru zu werden. Jemand aber, der zu viel isst, langsam isst aufgrund von Faulheit, gierig, was materielle Besitztümer betrifft, es liebt zu argumentieren, verrucht ist, über die sinnvollen Aktivitäten anderer spricht, dessen Zähne schwarz sind oder dessen Lippen auch schwarz sind, dessen Atem einen faulen Geruch trägt, der unglücksverheißende Körpermerkmale hat, er wird, auch wenn er in der Lage ist, Spenden zu geben, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander gekommen, der unglücksverheißende körperliche Merkmale trägt und der, auch wenn er in der Lage ist, Spenden zu geben, sehr begierig ist, Spenden zu empfangen, selbst wenn der erscheint, so gut zu sein erscheint wie Gott, wird er einfach nur den Reichtum seiner Schüler vergeuden. Also das ist eine völlige Beschreibung, eine Charakteranalyse von Rajneesh. Sehr treffend, alles trifft zu. So, wenn wir uns mit anderen Worten an einen echten spirituellen Meister wenden, müssen wir nach den Eigenschaften der Hingabe zu Krishna Ausschau halten. Denn es sind diese Eigenschaften zu Krishna, die nach dem Bhagavatam einen Menschen dazu führen, alle guten Eigenschaften der Halbgötter zu entwickeln. Jemand jedoch, der ein Avaishnava ist, nicht ein großer Geweihter Krishnas oder ein Geweihter Krishnas, er wird keine guten Eigenschaften haben. Ganz gleich, was er auch anstellt, seine Eigenschaften werden nicht sehr verehrungswürdig sein. So, das ist also ein wichtiger Punkt, den es hier zu verstehen gilt. Diese Hingabe zu Krishna tut alle nach und nach alle, so soll ich jetzt nicht sagen, der spirituelle Meister, der am meisten angehaftet ist an Krishna, er ist der treffendste spirituelle Meister. John Lennon fragte das einmal Prabhupada, woran soll man denn wissen, wer der Guru ist? Prabhupada sagte, schau einfach dorthin, wo ist jemand angehaftet, ist diese Persönlichkeit angehaftet an Krishna. Das ist das Symptom. Nun, ich glaube, jeder ist sich hier mehr oder weniger über die Qualifikation eines spirituellen Meisters bewusst. weil das oft erwähnt wird in den Schriften. Ich möchte an dieser Stelle jetzt auf die Qualifikation eines Schülers eingehen. Lokanath Goswami war ein reiner Gottgeweihter, der in Vrindavan lebte, und zwar in einer Hütte. Er war so entsagt, dass er nur Speise zu sich nahm, die Leute in seine Hütte gaben. Das passierte nicht oft, denn er lebte in der äußersten Wildnis. Und er war den ganzen Tag irgendwo in irgendeinem Wald von Bhajan, von Vrindavan, machte Bhajan, verehrte das göttliche Paar. Shri Radha Krishna, und kehrte dann zurück. Er hatte einen Freund, der hieß Bhugava Goswami, der war genauso entsagt. Die lebten da völlig mager und völlig in den Ozean der Ekstase zu Liebe zu Gott getaucht. Sie hatten keine Zeit, sich zu kümmern um Essen und Schlafen. So, als Narottam Das Thakur nach Vrindavan kam und dort in Ohnmacht fiel, als er die Yamuna sah, er sah nicht nur die Yamuna, ich muss es euch ganz erzählen, sonst möchte ich euch nicht zu verschweigen, was er sah, als er nach Vrindavan kam, war Lord Chaitanya an der Yamuna. Er sah eine goldene Gestalt, so ähnlich wie hier, nur im Sannyas. Ja, hier ist Lord Chaitanya auch als Sannyasi dargestellt, der ekstatisch am Ufer der Yamuna tanzte. Und als er ihn sah, chantete er unerkenntlich, gurgelte er Gaura, Gaura und fiel dann hin. Als er aufwachte, lag er auf dem Schoß von Jiva Goswami, der ihm Luft zufächelte und Narottam Das Thakur und ihn dann gleich zu Lokanath Goswami brachte, um ihn Lokanath Goswamis Führung anzuvertrauen. So, als Lokanath hörte, dass hier Narottam sei und sein Schüler werden wollte, sagte er, nein, ich nehme keinen Schüler an. Es gab zwei Gründe. Der erste Grund war, dass Lokanath Goswami sehr, sehr demütig war. Wie wir wissen, war so demütig, dass er Krishna das Kaviraj Goswami, der ja das Chaitanya Charitamrita schrieb, verbot, ihn aufzunehmen in die Seiten des Chaitanya Charitamritas. Er kommt da nur einmal so ganz so mit einem anderen Namen vor. er fühlte sich sehr demütig. Aber sein anderer Grund war, dass er sich sagte, es gibt überhaupt keinen qualifizierten Schüler mehr. Die sind alle oberflächlich. Er kannte das von Vrindavan, deswegen war er ja in den Dschungel gezogen. Er wurde öfters aufgesucht von Leuten in Vrindavan, die seine Schüler werden wollten. Aber ihm war das so, er war so gestört, als er die Unernsthaftigkeit dieser Menschen sah, dass er sich einfach versteckte im Dschungel. So erlehnte Narottam das einfach ab und sagte, also geh zu irgendjemandem, warum zu mir? So, Narottam war so begierig, als er die Eigenschaften von Lokanath sah, dass er anfing, ihm zu dienen. Und das Erste, was er machte, ist, er baute einen wunderschönen Pfad von dem Ashram von Lokanath Goswami zur Yamuna herunter. Das war eine unglaubliche Arbeit. Er musste den ganzen Dschungel roden. In Vrindavan, ich weiß nicht, ob ihr mal in Vrindavan, im Inneren von Vrindavan, im Dschungel war, da gibt es Stellen, die sind absolute Dickichte, also so mit Gebüschen voll und mit Kakteen voll, man holt sich da unglaubliche Dornen, wenn man da reingeht, das ist direkt gefährlich, also wenn man barfuß da geht, das haben wir auf Padayatra alles miterlebt, also da sind wir durch den Dschungel durchgegangen. Anyways, so da baute der Narottam Das Thakur ein Pfad. Manchmal ging es plötzlich den Abhang runter, dann baute er so eine Brücke, dass man da bequem runtergehen konnte. So, Lokanath Goswami sah dann, dass dieser vollkommene Part da war, schön gefegt, alles gehabt. Er sagte, was ist das? Sinnbefriedigung. Und er ging dann einen anderen Weg, als den Weg, den er normalerweise ging, und benutzte nicht den Pfad. So, das war Lokanath Goswami. Anyway, er berichtete dann an der Yamuna immer sein Geschäft, wie man wohl sagt, und merkte dann, dass es immer sauber war. Narottam hatte sich versteckt und machte das immer sauber, machte das immer rein. So, eines Tages sagte sich Lokanath, das ist nicht Zufall, da ist einer, und das ist immer der gleiche, der mir hier Dienst darbringt. Aber ich will nichts zu tun haben mit diesen unqualifizierten Menschen. So, er beschloss, eines Tages dem Heinzelmännchen sozusagen aufzulauern, und ertappte Narottam das bei frischer Tat, als er nämlich den Platz sauber machte. Und er sagte, habe ich dir das nicht gesagt? Ich möchte nicht, dass irgendeine Verbindung zwischen dir und mir entsteht. Ich möchte nicht, dass du mir Dienst darbringst. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Und daraufhin fiel Narottam voller Verzweiflung nieder vor Lokanath und sagte, wenn du mich nicht annimmst, bleibt mir nur noch der Freitod. So, der bettelte und flehte, bis Lokanath Swamis Herz erweicht wurde und er mit Narottam vor seine Detis ging, Radha Gokulananda, und zu ihm sagte, mein lieber Herr, ich bin nicht qualifiziert, diesen Devotee, oder deinen Devotee anzunehmen als mein Schüler, aber bitte nimm du ihn an. Und er nahm dann ein Tulsi-Blatt von den Füßen von Radha Gokulananda und gab es in den Mund, gab es Narottam in die Hand und ein paar Tropfen Charanamrita, und er trank es dann, das war die Einweihung. So, was sind die Qualifikationen eines Schülers? Das müssen wir alle hören, einschließlich desjenigen, der hier auf dem erhobenen Sitz sitzt. Oh, wir, die wir Kali-Yoga-Lebewesen sind, was für Qualifikationen müssen wir aufbringen? Eine Person, ich lese jetzt erstmal vom Haribhakti Vilas, bitte steht nicht in der Mitte auf, weil ihr denkt, es ist zwecklos, ich fange wieder an im weltlichen Leben, das schaffe ich nicht. Und liest dann vom Prabhupads Voraussetzung, nicht das. Eine Person, die von einer reinen Familie stammt, die glücksverheißend ist, demütig, angenehm aussieht, wahrhaftig, eine gute Natur hat, intelligent, ohne Stolz, ohne Lust und Zorn, hingegeben zum spirituellen Meister, hingegeben zur höchsten Persönlichkeit Gottes, mit Körper, Geist und Worten, frei von Krankheit, frei von Sünde, respektvoll, immer beschäftigt im Dienste des Herrn, der Brahmanas und der Vorväter, die jugendlich ist, Sinnkontrolle hat, barmherzig, und sie ist qualifiziert, die Einweihung zu bekommen. Das sind Dinge, die ein guter Schüler haben muss. Er muss sie von einer guten Natur haben, intelligent, wahrhaftig, ohne Lust und Zorn, ohne Stolz, respektvoll und so weiter. Und auch barmherzig. Diejenigen aber, die faul sind, unsauber, unnötig andere in Schwierigkeiten bringen, die geizig sind, arm, krank, rüpelhaft, angehaftet an Materie, begeistert von Sinnenbefriedigung, neidisch, habsüchtig, jealous, envious ist neidisch, und jealous, was ist eifersüchtig, die eifersüchtig sind, verrucht von rauer Sprache, die Geld verdienen durch unehrliche Mittel, die Frauen anderer verführen, sich schlecht gegenüber Gelehrten benehmen, die obwohl unwissend behaupten, Selbstgelehrte zu sein, die außerstande sind, Gelübde einzuhalten, die mit großen Schwierigkeiten Geld verdienen zum Lebensunterhalt, die Fehler finden in anderen, die anderen Schmerzen bereiten, die gewaltige Esser sind, grausam, degradiert, abscheulich und die sinnvoll sind, die sich nicht zurückhalten können von verruchten Aktivitäten und die nicht den Unterweisungen ihres Gurus zuhören, sollten niemals eingeweiht werden. Wenn man sie einweiht, dann wird man den Zorn der Halbgötter auf sich laden. Man wird Kinder verlieren, seine Frau und arm werden, in diesem und im nächsten Leben, nachdem man alle möglichen Arten von Bestrafung in der Hölle erlangt hat, wird man geboren werden als Vogel oder Säuger. Säuger, also Tier, nicht Säugetier. Biest. So, die Disqualifikation. Faul, unsauber, unnötig andere in Schwierigkeiten bringen, begeistert von der Sinnenbefriedigung, neidisch, rüpelhaft, ja, grausam. Einige sind da sehr. Nun, wenn wir uns an ein Mahatma wenden, eine große Seele, müssen wir wissen, dass wir sehr große Disqualifikation haben. Eigentlich sind wir unqualifiziert. Denn wir haben eine sehr schlechte Voraussetzungen durch unseren westlichen Einfluss. Vor allen Dingen den Einfluss, dass Sinnbefriedigung unser höchstes Ziel ist. Um die Einweihung zu empfangen und als eingeweihter Schüler tätig zu sein für die Freude seines spirituellen Meisters, muss man in der Lage sein, Shreyas von Preyas zu unterscheiden. Shreyas ist das, was auf lange Sicht gesehen Nutzen bringt. Und Preyas ist das, was auf also sofortigen Nutzen hat. Es hat zum Beispiel einen sofortigen Nutzen, morgens zu schlafen. Man ist nicht mehr so müde, man fühlt sich wohl, man kann interessante Dinge träumen, die einem sonst nicht zugänglich wären, Erlebnisse, die sich auf der physischen Ebene nicht so abspielen können und so weiter. Das ist ein Preyas. Shreyas wäre, Entsagung auf sich zu nehmen, wie zur Mangelartig zu kommen und diese Dinge zu tun. Nun, Rishabdev erklärt, Nayam deha deho bhajam nri loke kashthan kamat arhate bhujanye shudyet putakayena satvam shudyet brahmasokyam tvanantam. Die dritte Zeile muss noch ein bisschen renoviert werden. Die ist noch nicht richtig, aber die Aussage ist, man sollte nicht angehaftet sein an den gleichen Freuden, die den Kotessern oder den Schweinen zugänglich ist. Die Freuden, die mit den Sinnen gemacht werden. Man sollte stattdessen Entsagung auf sich nehmen, um die göttliche Ebene des Brahmasokyam Tvanantam, der nicht endenden spirituellen Glückseligkeit, auf sich zu nehmen. Das kann man nur, wenn man versteht, dass es ein Leben jenseits des Körpers gibt, also spirituelles Leben. Und das ist etwas, was wir nicht gelernt haben. Das ist uns völlig neu und völlig, wir gehen damit, wir haben davon keine Ahnung, erst jetzt, so während wir schon alt sind und unsere jugendlichen Jahre mit Sinnbefriedigung beschäftigt haben, da versuchen wir das irgendwie zu erlernen. Das ist nicht so einfach. Das ist eine Umkehr unseres ganzen bisherigen Denkens und auch Wertesystems und so weiter und so fort. So, um einen spirituellen Meister anzunehmen und seine Unterweisung zu folgen, die zum Anfang, die uns manchmal durch die Dunkelheit unserer Psyche hindurchführen, also durch unsere eigene Verstricktheit. Der spirituelle Meister fordert seine Schüler zum Dienst an Krishna auf. Da müssen wir tatsächlich, wie soll ich mich ausdrücken, verstehen, was Shreyas ist. So, deswegen ist nun, damit der Schüler trotzdem, auch wenn er noch nicht im spirituellen Leben sehr bewandert ist, von seinem spirituellen Meister hört, kann er durch das Hören von seinem spirituellen Meister diese Erkenntnisse machen. Allerdings gehört zum Hören dazu, dass der Schüler Vertrauen aufbringt in seinen spirituellen Meister. Aus diesem Grunde ist es so, dass besonders dass jetzt, wo es mehrere spirituelle Meister gibt, der Schüler aufgefordert wird, seinen spirituellen Meister lange von verschiedenen großen Seelen zu hören, um sich dann zu entscheiden. Nicht sofort. Die Entscheidung für einen spirituellen Meister ist nicht eine Augenübung oder das Ergebnis einer Augenübung. Wie sieht er aus? Wie lächelt er? Wie verhält er sich? Lässt er die guten Sachen übrig, wenn sein Prasadam-Teller aus dem Zimmer rauskommt und so weiter, dass ich die guten Sachen kriege und nicht immer nur was das Normale. Ist da was? So, es ist keine Augenübung. Es ist die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters wird nur durchs Ohr erfahren. Dass man hört und hört und hört und vor allen Dingen nicht passiv hört. In Amerika sagt man, I hear you. Das ist so der typische, das ist die typische Haltung, wie wir es gelernt haben zu hören. Wenn man zum Beispiel sagt, I hear you, das heißt so ungefähr, ja, ja, schon gut, was du sagst. Also ich kann akustisch verstehen, was du sagst, aber ich bin nicht einverstanden. I hear you. Ich kann dich verstehen, sagt man im Deutsch, glaube ich. Ne? Ich kann dich verstehen. Ne? Shadadhanas, ja, sagte das Bhagavatam. Man soll hören, Shushushu heißt hören, aber auch dienen, mit Dienst. Man sollte das, was man hört, versuchen in die Tat umzusetzen. Prabhupada sagt in dem dritten Kapitel der Bhagavad Gita, dass jemand nicht in der Lage sein mag, sofort alle Unterweisungen seines spirituellen Meisters auszuführen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht es allen von uns so. Nicht? Wir sind nicht in der Lage, alle Unterweisungen des spirituellen Meisters sofort auszuführen. Wenn wir aber das Vertrauen haben, dieses Prinzip nicht anzweifeln, sagt Prabhupada, dass wir die Anordnung befolgen möchten und eines Tages werden, dann ist das schon großartig. Ich möchte euch dies aus der Gita direkt vorlesen, weil ich das jetzt sehr wichtig sehe. Das war, wenn ich das jetzt bloß finde, das ist jetzt genug verstanden. Also ich habe 3:33 ist es in meiner Erläuterung. Also ich versuche es nur einmal, ich mache zwei Stichproben, wenn ich es dann nicht habe, dann verzweifle ich und höre nicht mehr auf. Ich habe kein Vertrauen mehr in meine Vorlesung. Ja. Zu Beginn des 3.31 ist es, falls ihr euch aufschreiben möchtet und dann nochmal in Ruhe nachlesen möchtet, in der Erläuterung. Zu Beginn des Krishna-Bewusstseins kann es sein, dass man die Anweisung des Herrn nicht vollständig ausführt. Also hier wird von Krishnas Anweisung gesprochen. Der spirituelle Meister erteilt ja aber die Unterweisung Krishnas. Aber da man sich diesem Prinzip nicht widersetzt und aufrichtig handelt, ohne Niederlage und Hoffnungslosigkeit zu beachten, wird man mit Sicherheit auf die Ebene des rein Krishna-Bewusstseins erhoben werden. Das ist eine Erläuterung, die uns große Hoffnung machen kann. So, wir sollten also, nein, wie ist es gesagt worden? Ein spiritueller Meister sollte nicht die Einweihung geben, es sei denn, er hat seinen Schüler für ein Jahr genau studiert. Der spirituelle Meister, so heißt es, das gibt sogar diese Anweisung, das ist in 1,75, Hari Bhakti Vilas, und hier ist nochmal 1,76, der spirituelle Meister sollte seine Schüler für ein Jahr testen. Ich muss jetzt gerade an Ost-Berlin denken, das ist ja wirklich nicht richtig gewesen. Nicht? Da war so einer, der hat sich so hingestellt und ist, also wirklich, wenn man sich das, hat die mal kurz gesehen und dann hat der Schüler hat er die eingeweiht. Das ist also nicht richtig, der muss also in diesem Leben und in seinem nächsten Leben leiden, der arme Typ. Das kann man eigentlich nur sagen, der arme Typ. So, anyway, wir sollten mitleidigungsvoll höchstens lachen. Das ist, wenn man sich das mal überlegt, kann man ihm hier ablichten und zuschicken. Dann macht das in der Zukunft besser. Ja, so wie die Fehler des Ministers auf den König schlagen. Und so wie die Sünden der Ehefrau auf den Ehemann schlagen, auf die gleiche Weise empfängt der Guru die Sünden der Schüler. Aus diesem Grunde sollte man nicht jemanden als Schüler annehmen, bei dem man sich nicht sicher ist, dass man ihn zurück nach Hause, zurück zu Krishna bringen kann. Ja, sodass der dann wegschlüpft in die materielle Welt und dann sündig handelt, dann muss der spirituelle Meister immer wieder kommen und ist nicht gerade anyway. So, wir haben jetzt in unserer Bewegung Regeln für die neuen Gurus. Ich möchte jetzt ein wenig den traditionellen Rahmen verlassen, weil ich weiß, dass diese Dinge von uns immer wieder in den Schriften gelesen werden und bei Now inzwischen jedem bekannt ist, und möchte in diesen Vorlesungen, deswegen sind sie ja speziell, so ein bisschen Aktuelles reinbringen. Es gibt insgesamt 7 Regeln, die ein Guru in der ISKCON-Bewegung einhalten muss, um überhaupt Einweihung geben zu können. Das ist auch nicht sehr bekannt und ich möchte hier sagen, dass jeder von euch Bescheid weiß und ein aufgeklärter Mensch im 20. Jahrhundert ist. Er muss zunächst einmal strikt den 4 regulierenden Prinzipien folgen und 16 Runden täglich chanten. B. Er muss zumindest für 10 Jahre ein eingeweihter Schüler sein. 10. Er darf keinen Fall gehabt haben innerhalb von 5 Jahren. Das ist ja, eigentlich, das wundert mich jetzt sehr. Dass, ich denke, er sollte überhaupt nie in seinem Leben einen Fall gehabt haben. Aber anyway, das ist hier das 20. Jahrhundert. D. Wie kann man das schreiben? Da werde ich mich beschweren. Also anyway, das ist hier... Ich erhebe Einspruch gegen C. Das kann doch nicht einer sein, der vor 5 Jahren gefallen war. D. Er muss in seinen Tätigkeiten ein sehr, wie soll ich mich ausdrücken? Er muss in seinen Tätigkeiten ein gutes Krishna-Bewusstsein zeigen. Und zwar schon previous record, also vorher. Er muss ein schönes Leben im Krishna-Bewusstsein, ein erbauliches Leben im Krishna-Bewusstsein geführt haben. Was sind das hier für Regeln? Das ist doch alles selbstverständlich. Also hier werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Das ist einfach... Was ist denn da los? Anyway, in den traditionellen... Wir haben vorhin die traditionellen Anforderungen gehört und die sind um Vielfaches höher als diese hier. Diese sind hier schon mit einbegriffen in den traditionellen, das ist schon gesagt worden. Man kann nicht sagen, der Guru muss Brahmanishtam sein, auf der spirituellen Ebene verankert sein und dann sagen, er muss moralisch einwandfrei sein. Das ist eigentlich sehr traurig, dass man das aufschreibt. So, wir gehen jetzt zu erfreulicheren Themen hin. Nun, warum ist Einweihung so wichtig? Gestern hatten wir einen Vortrag in der Universität gehabt, der FU, Freien Universität. Zunächst einmal, die Einweihung ist das, was läutert. Sanatana Goswami erklärt die Einweihung, indem er den Vergleich von einem alchemistischen Vorgang erläutert. Wenn man gewöhnliches Bell Metal, ich glaube es ist Messing, nicht? Also es wird bei Glocken verwandt, wenn man dieses gewöhnliche Metall mit einem bestimmten alchemistischen Vorgang in Berührung bringt, dann kann dieses gewöhnliche Metall zu Gold werden. In genau der gleichen Weise kann ein Schüler durch Einweihung seine Base Qualities, das heißt die niedrigen Eigenschaften, die er hat, aufgeben. Jeder, der, also Schüler meistens, die eingeweiht sind, die dann aus dem Yajna, von dem Yajna treten, spüren wirklich einen Unterschied. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch gespürt hat, aber ich weiß, als ich eingeweiht wurde, habe ich wirklich den Eindruck gehabt, jetzt fängt ein neues Leben an. Ist es dir auch so gegangen, die Virata Prabhu?
Das hatte ich eher vorher.
Bei Leuten, die ein bisschen wach sind, die spüren auch nach dem Einweihungsritual, also nicht ein bisschen, das wollte ich nicht so formulieren, das ist ja fast beleidigend. Man kann spüren nach diesem Yajna, wenn man die Beats empfängt von seinem Spiritual Meister, wenn man ihm verspricht, fürs Leben lang 4 regulierende Prinzipien einzuhalten und wenn man dann frisch geschäft mit den Dreierreihen, den Neckbeats da sitzt, dann weiß man, jetzt geht es neu los, jetzt geht es neu los im Leben. Natürlich, davor geht es auch neu los, wenn man sich zum Krishna-Bewusstsein hingeht. Aber gerade die Einweihung, wenn man sie ernst nimmt, kann einen unglaublichen Aufschwung geben. Deswegen nimmt Sanatana Goswami dieses Beispiel von der Verwandlung des Schülers auf, genauso wie dieses eigentlich sehr unedle Glockenmetall. Ich weiß jetzt nicht die Legierung, Messing und Zink, das war so eine Alloy, das war nicht reines Metall, sondern unreine, also eine Mischung. durch diese, diesen alchemistischen Vorgang in Gold umgewandelt werden. So wird der Schüler durch die Einweihung durch einen echten Spiritualmeister im Herzen umgewandelt. Diese Umwandlung ist wichtig, denn nur dann kann er den Deity berühren und verehren. Wir möchten hier in unserem Tempel unbedingt Deities aufstellen, sodass die Devotees hier die einmalige Möglichkeit kriegen, mit Krishna direkt von Angesicht zu Angesicht ihm gegenüberzustehen. Aber die Verehrung kann nur von eingeweihten Schülern gemacht werden. Man muss eingeweiht werden letztendlich, um diese Transformation in der Seele zu erfahren, nämlich um die Seele zu läutern. Ohne das geht es nicht. Diejenigen, die keine Vishnu-Diksha erhalten, so sagt das Haribhakti Vilas, und nicht Vishnu verehren, sind wie Tiere, weil es keinen Nutzen in ihrem Dasein gibt. Das ist immer so schön deutlich, also da hat man dann keine Zweifel mehr. Was immer eine nicht eingeweihte Person tut, wird nutzlos und sie werden als Tiere im nächsten Leben geboren. Durch die Einweihung empfängt man göttliches Wissen und wird völlig frei von sinnvollen Aktivitäten. Deswegen muss man den Vishnu-Mantra empfangen, nachdem man alles dem spirituellen Meister hingegeben hat. So, dies sind einige Punkte zu der Beziehung zwischen dem spirituellen Meister und nicht in der Beziehung, sondern in der Qualifikation eines Schülers und eines spirituellen Meisters. Srila Rupa Goswami, Hingabe bitte, drückt dies folgendermaßen aus. Er spricht von 6 Prinzipien, die wichtigsten sind im hingebungsvollen Dienst. Es ist im 6. Kapitel, soweit ich weiß. Den Schutz der Lotusfüße eines echten spirituellen Meisters anzunehmen, erstens. Zweitens, von dem spirituellen Meister eingeweiht zu werden und von ihm zu lernen, wie man hingebungsvollen Dienst verrichtet. Drittens, den Anweisungen des spirituellen Meisters mit Vertrauen und Hingabe zu gehorchen. Viertens, den Fußspuren großer Acharyas unter der Führung des spirituellen Meisters zu folgen. Fünftens, den spirituellen Meister zu befragen, wie man im Krishna-Bewusstsein Fortschritte macht. Und sechstens, bereit zu sein, alle materiellen Dinge für die Befriedigung des höchsten persönlichen Gottes aufzugeben. Das bedeutet, sagt Prabhupada, dass wir, wenn wir im hingebungsvollen Dienst Krishnas tätig sind, bereit sein müssen, etwas aufzugeben, was wir nicht gerne aufgeben möchten, und auch etwas anzunehmen, was wir nicht gern annehmen möchten. Zu diesem Punkt, bevor ich es vergesse, weil das ist auch so ein Detail. Ich habe gerade gehört von Prabhupada, wenn man am Ekadasi das Essen aufgibt und nichts isst, man kann das tun für Krishna. Also das war mir jetzt noch nicht bekannt, weswegen Vaishnavas so fasten. Es ist um Gottes Willen, es ist kein Muss. Man kann weiter ausreichende Mengen wohlschmeckenden Prasadams an Ekadasi essen. Es macht nicht viel. Aber wenn man etwas aufgeben möchte, was man gerne tut für Krishna, kann man am Ekadasi das Essen aufgeben. Krishna sieht darin einfach, aber das heißt nicht, dass man isst und den ganzen Tag, also sagen wir mal, schläft, oder weil man sich so schwächlich fühlt. Man soll dann die Zeit, die man gewinnt, in Krishnas Dienst beschäftigen, dann ergibt es Sinn. So, wenn man nicht von so starker Physik ist oder einfach noch nicht auf Vorrat gegessen hat, wie es bei manchen ja erfreulicherweise der Fall ist, also für die Ekadasi fast erfreulich, dann kann man, wie soll ich mich ausdrücken, lieber essen, dass man stark bleibt und Service macht. Gut, habt ihr zu diesen Punkten Fragen? Denn ich habe noch ein anderes Thema. Wir könnten kurz 2, 3 Verständnisfragen haben, aber wenn es klar ist, brauchen wir es eigentlich auch nicht. Aber bitte nur Verständnisfragen, wenn Ja, ja.
Ja, mit dem Krankheit, also mit der Krankheit, ne, ist sehr komisch, dass das da steht. Also, dass der spirituelle Meister darf nicht krank sein. Der Schüler darf auch nicht krank sein.
Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich kann nur ich kann keine Erklärung dafür anbieten, die ich irgendwo gehört habe. Ich kann nur versuchen, aus dem, was ich verstanden habe, eine Erklärung hierfür zu geben. Zunächst einmal muss ich sagen, dass diese Dinge, wir müssen den Geist hier raussehen, denn ich meine, es klingt ein bisschen komisch und fast verrucht. Das ist das Schlimmste, was man sagen kann, wenn man spirituelles Wissen erkennt. Wir müssen den Geist herausnehmen. Was damit nämlich geschieht, ist, man öffnet das Tor zur mentalen Spekulation, weil jeder den Geist anders herausnimmt. Nicht? Wir haben nun diese Unterweisung kommen, ich möchte das deswegen erklären, die kommen aus dem Haribhakti-Vilas. Das Haribhakti-Vilas ist von Gopal Bhatta Goswami geschrieben worden als ein Kodex für Vaishnava-Verhalten und es ist geschrieben worden als Antwort auf die Smarta Brahmanas, das heißt die unglaublich Regeltreuen, die die Vaishnavas verurteilt haben, nicht exakt zu sein. Und es ist sozusagen als eine, sind da einige Dinge so gebracht worden. Deswegen ist es sind da einige, sagen wir mal, Sachen reingemacht, um die Vaishnava-Kultur zu etablieren. Das ist ein sehr heikler Begriff und ich möchte euch hier bitten, an dieser Stelle sehr aufmerksam zuzuhören und mich nicht falsch zu verstehen und dann falsch wiederzugeben, was ich als katastrophenhaft betrachten würde. Wir haben Krishna Chetra Prabhu und Banu Maharaj und Bhakti Vidya Purna, Bhakti Purna Vidya Maharaj, wie heißt der? Bhakti Vidya Purna oder Bhakti Vidya Purna Maharaj? Und ich glaube auch Atma Tattva Prabhu in Mayapur sind damit beschäftigt, ein Deti-Buch herauszubringen und haben als Vorlage das Haribhakti Vilas. Sie nehmen aber nicht all die Unterweisungen aus dem Haribhakti Vilas, da einige zu sehr, so erscheint es, eine Einstellung auf die Smartas sind. Versteht ihr? Die Smartas haben gesagt, die Vaishnavas sind nicht echt, die machen alles spontan, die haben kein Vidi. Vidi sind diese Regeln und Regulierungen. Und deswegen hat Gopal Bhatta Goswami gezeigt, was für Regeln und Regulierungen wir machen können. Können, wir brauchen es nicht. Man braucht nicht all die Unterweisungen im Haribhakti Vilas einzuhalten. So ist Prabhupada's Standard für Deity-Worship, den er gegeben hat am Anfang, völlig anders als der im Haribhakti-Vilas. Und trotzdem haben wir Krishna verehrt. Und auch jetzt ist unser Deity-Worship, den wir in den Tempeln ausführen, noch nicht so wie im Haribhakti-Vilas. Was dafür Regeln sind, die sind fast gar nicht möglich in einem westlichen Kontext. Zum Beispiel die Nahrung, die man Krishna opfert, darf nie von einem Menschen, einem Nicht-Gottgeweihten gesehen werden. Es geht gar nicht in unserer Zivilisation, weil die Händler und Zwischenhändler Türken und Banausen sind. Nicht? Und also, Sie sehen, ob hier ein Body von uns da. Also, ich meine, mit Türken, das sind auch liebenswerte Persönlichkeiten, aber sie sind sehr unsauber. Das ist bekannt von ihrer Art her. Javanas halt, nicht? Lechas und Javanas, die sind also nicht viel wert nach der vedischen Betrachtungsweise. So, wir sind übrigens auch Lechas, nicht? Also nicht, dass wir denken, wir sind viel besser. So. Hier, Krankheit. Trotzdem, warum ist das überhaupt da? Wir können uns ja jetzt nicht über den Haribhakti Vilas so einfach hinwegsetzen. Es ist, wie ihr zugeben wird, gut, wenn nichts, was wir Krishna bringen, in Kontakt gewesen ist mit Nicht-Gott-Geweihten. Es ist ja nicht irgendeine hirngespinstige Regel, die hatte ihren Sinn. So, das mit der Krankheit ist so, wenn der Schüler krank ist, wird er Schwierigkeiten haben, das Leben einzuführen. Das ist mir mal sehr, sehr bewusst geworden, als ich sehr, sehr krank war. Was dann passiert ist, dass man, weil man ein Anfänger ist im spirituellen Leben, nicht sehr, man verzweifelt, man wird dann mental so ein bisschen und man kann nicht eine Entschlossenheit aufbringen und ist nicht in der Lage, den Anweisungen des spirituellen Meisters eigentlich so zu folgen, weil man physisch nicht dazu in der Lage ist. Man kann also viele Dinge, die zur Reinigung gut wären, nicht ausführen. So, wir als beginnende Devotees sollten nicht krank werden. Und deswegen hat Prabhupada einmal im Krishna-Buch steht das drin. Wenn ein Devotee krank ist, ist es ein hingebungsvoller Dienst zu Krishna, seinen Körper gesund zu machen. Deswegen machen manche von den alten Hasen Yoga-Übungen und werden von den Jungen natürlich total ausgelacht. Deswegen, was man mit Fassung tragen kann, nicht? Vor 10 Jahren hätte ich auch noch gelacht darüber. Aber die machen das, um ihren hingebungsvollen Dienst zu Krishna weiterhin ausführen zu können. Krishna Chetra Prabhu ist ein absoluter Yogi. Der kann Yoga-Übungen machen. Der kann, der kann sogar den V. Das ist. Prabhupada hatte das seinen Schülern mal gesagt, dass sie das machen sollten, um gesund zu bleiben für Krishna. So, und der Schüler, der spirituelle Meister, muss auch dafür sorgen, dass er ja dazu kommt, seine Runden zu chanten in sehr konzentrierter Weise, wenn er immer einschläft. Das wird auch für sein Bewusstsein nicht gut sein. Nicht? Und so ist es also wichtig, dass der spirituelle Meister nicht krank ist. Nun sollten wir nicht denken, wer ist, kommt am ehesten Mr. Universe nahe von den spirituellen Meistern in der Körperstatur, nicht? Und der ist es dann, nicht? Das Universe, das ist ein Ideal für Bodybuildner, nicht? Das ist zweifellos nicht der Fall. Das ist da, anyway, das Allerwichtigste, ich möchte das nochmal sagen, bevor hier ein falscher Schwerpunkt gesetzt wird, ist das Maß an Hingabe zu Krishna. Das ist, was zählt. Das wird im Harinam Chintamani behandelt und wurde vom Prabhupada immer wieder betont. Das prädominierendste Merkmal eines Devotees, nachdem wir Ausschau halten sollten, ist das Maß an Hingabe zu Krishna. Yes.
Da gibt es ja auch einen Vers im Nektar der Unterweisung, der genau im Widerspruch dazu steht, wo genau gesagt wird, ja, es ist egal, was ein Schmidt hier aussieht. Oder
können wir mal, bringst du das mal rein? Das interessiert, es sollte in dieser Zusammenhang erzählt werden. Nektar der Unterweisung.
Nektar der Unterweisung?
Ja, Nektar der Unterweisung. Nektar, das ist mit dem Nektar der Unterweisung heißt, wenn man darauf achtet, wie ein Vaishnava, dann ist es so, als würde man den Schlamm sehen in der Ganga und aufgrund dieses Schlammes nicht ein Bad nehmen. Nicht? Das wird Nektar der Unterweisung gesagt, aber wir wollen es wörtlich hören, weil das so schön einprägsam dann ist. Anyway, ich werde da gleich nochmal zurückstehen, wenn Erik da ist und das Buch da ist. Hier war noch im Hintergrund, ja. 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 Danke, ja, das ist sehr, danke, dass du diesen Punkt aufbringst. Die Einweihung im Herzen, es ist nicht so direkt. Ja, man könnte von der Einweihung im Herzen, ich weiß nicht, ob das seine Worte da sind, und die Worte sind sicherlich gut, wenn er sie gebraucht hat. Es ist so, dass der Schüler den Spiritual Meister im Herzen annimmt. Das ist etwas völlig anderes als die formelle Einweihung, wo man im Ritus, einen bestimmten Ritus unter, also durchgeht. Wenngleich dieser Ritus auch mit Inhalt erfüllt ist, ich meine, man gibt ein Versprechen in der Einweihung ab, das ist nicht einfach nur, dass ein Feuer angezündet wird und ein Name verliehen wird, man wird zur Zeit der Einweihung wird es verbinden, die Verbindung zwischen dem Spiritualmeister, vom Spiritualmeister, also die Verbindung zwischen dem Schüler und dem Spiritualmeister und Krishna geknüpft, da entsteht sozusagen ein Band. Das ist sozusagen die Einweihung. Aber das eigentlich Wichtige ist, dass man den Spiritualmeister im Herzen akzeptiert. Das ist nicht so eine formelle Sache, war, wie einmal hat ein Devote gesagt, ja, innerhalb unserer Bewegung, hatte er so ausgedrückt, ja, damals als man in der Schule war, wurde man von der 4. Klasse in die 5. versetzt, als a matter of course, so im Laufe der Zeit. Und genauso nahm ich halt meine Einweihung an, als nachdem ich 2 Jahre im Bhakta-Programm war, oder ein Bhakta war. Und so hat er seine eigene Disqualifikation treffend zum Ausdruck gebracht. So kann nicht, hatte ich nicht Einweihung geschehen. In unserer Bewegung, das möchte ich auch hier nochmal sagen, weil wir viele neue Devotees haben und ich denke, es ist auch gut für die eingeweihten Devotees, das zu hören. Viele neue Devotees haben so ein Druck, den sie verspüren, jetzt schnell eine Einweihung zu bekommen. Das ist für die so fast ein sozialer Druck. Und die jungen Devotees, die gerade eingeweiht sind, die sagen dann manchmal, na, bist du schon eingeweiht? Wer ist denn dann dein Guru? Hm? Und so. Das kommt durchaus vor und habe ich gehört. Und da sind manche, und passiert es manchmal auch so, dass Schüler von einem spirituellen Meister so ihren Club erweitern wollen. Und ich sage es bewusst mit den härtesten Worten, die ich finden kann für das. Und dann irgendwie so andere drängen dazu. Das ist aber nicht richtig. Das muss actually zunächst einmal muss etwas im Herzen geschehen. Darauf sollte der Schüler warten, der angehende Schüler, ob er tatsächlich diese Sache hatte. Deswegen manche virtuelle Meister lassen auch ihre Schüler gern warten, bis der Schüler im Herzen also dazu kommt, das zu wollen und nicht einfach nur so aus gesellschaftlichen Angewohnheiten. Ja. So, jetzt kommt. Das ist aber, glaube ich, alles damit. Im Herzen zu akzeptieren bedeutet, dass man seine Unterweisung befolgen möchte. Und dass man versteht, durch das Befolgen der Unterweisung dieser Persönlichkeit kann ich Krishna bewusst werden. Nicht? Das sollte da die Bedingung sein. Und man braucht sich da keine. Ich meine, man sollte schon an sich arbeiten. Denn was hindert einen daran eigentlich, sich einem rein Gottgeweihten hinzugeben? Meistens falsches Ego und solche Dinge. Also man sollte da schon an sich arbeiten und nicht denken, ha, toll, dass ich mir so viel Zeit lasse. Ich bin wirklich liberal, ich bin wirklich weitschauend, nicht? Und so weiter und so fort. Nein, man sollte schon an sich arbeiten, aber man sollte dieses verspüren. Dann sollte man sich dem Spiritual Meister erst zu dem wenden, sonst vergeudet man seine Zeit, die Zeit des Spiritual Meisters, seine eigene Zeit auch. Jetzt möchte ich auf den schwierigen Punkt eingehen, diesen noch im Raume stehenden Punkt, sagen wir mal, von Bhakta Erik. Ich möchte den Vers, den Bhakta Erik nicht ganz vollständig zitiert hatte, also auf den er hingewiesen hat, lesen. 6. Vers in der Upadeshamrita. Wusstet ihr übrigens diese Upadeshamrita? Da habe ich auch jetzt gerade was gehört drüber. Prabhupada hat diese Upadishamrita als eines der wichtigsten Bücher gesehen, die er herausgebracht hat. Als die rauskam, waren nur 5.000 gedrückt worden, 10.000 gedrückt worden. Und Prabhupada hat gesagt, die Auflage sollte sofort erweitert werden auf 100.000, weil die sollte auch an die Kamis verteilt werden. Weil das sind Unterweisungen, wie man Krishna bewusst werden kann. Habe ich jetzt gerade erst wieder erfahren. Nice, nicht? Da sich ein reiner Gottgeweihter in seiner ursprünglichen Krishna-bewussten Stellung befindet, setzt er sich nicht mit dem Körper gleich. Einen solchen Gottgeweihten soll man nicht mit materialistischen Augen betrachten. Man soll sogar darüber hinwegsehen, dass ein Gottgeweihter einen Körper hat, der in einer niedrigen Familie geboren wurde. Ein Körper mit einer schlechten Hauttönung, einen verunstalteten Körper oder einen kranken oder schwächlichen Körper. Mit gewöhnlichen Augen betrachtet, mögen solche Unvollkommenheiten im Körper eines reinen Gottgeweihten hervorstechen, doch trotz solch scheinbarer Mängel kann der Körper eines reinen Gottgeweihten nicht verunreinigt werden. Es verhält sich genauso wie mit dem Wasser der Ganga, das bisweilen während der Regenzeit voller Blasen, Schaum und Schlamm ist. Das Ganga-Wasser wird nicht verunreinigt. Diejenigen, die im spirituellen Verständnis fortgeschritten sind, werden in der Ganga baden, ohne den Zustand des Wassers in Betracht zu ziehen. Dann kann ich mir nur vorstellen, also danke Erik, dass du darauf hingewiesen hast, ich habe ehrlich gesagt an den Vers nicht gedacht, als ich meine Erklärung gesagt habe, dass es eben nicht, dass der spirituelle Meister in der Lage sein sollte, seine Aktivitäten als spiritueller Meister auszuführen. Und das kann einer tun, der völlig krank ist. Ich weiß, als Srila Harikesh Maharaj in Schweden sterbenskrank war, also Krishna Chetra Prabhu und ich haben ihn dann besucht, als wir also mit dem Schlimmsten befürchteten sollten. Und Krishna Chetra hat dann, wir haben einfach einen Deti mitgebracht, dann eine Singadev-Deti von Krishna Chetra Prabhu. Der hat ihn jeden Tag bei Harikesh Maharaj im Zimmer gepujat, sodass einfach, also verehrt, dass einfach eine glücksverheißende Atmosphäre reinkam. Anyway, und ich, in dieser Zeit hatten wir viel gesprochen mit Harikesh Maharaj. Es ging also wirklich um die Essenz, es ging wirklich um Leben oder Tod, so krank war. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, er war eigentlich schon so gut wie. Also so gut wie hinübergeschieden schon. Und dann ging es ihm dann gut. Es war der Tag, als Krishna, als Lord Nrisimhadev in sein Zimmer ankommt, da ging die Besserung los. Das war also sehr, sehr nektarhaft. Und in der Zeit haben wir halt miteinander da gesprochen viel. Wir hatten uns ein Jahr nicht gesehen und nur so überkommen, so gekommt, also so Kommunikation über den Computer gepflegt. Da sah ich halt, dass er krank war, aber sich sehr um seine Schüler bemühte und sehr viel Gedanken machte. Und obwohl es ihm schlecht ging, hat er mit großer Entschlossenheit an seinen Sadhana festgehalten, den ganzen Tag gelesen und den ganzen Tag in Gedanken an Krishna verbracht. Also nur, das hat mich sehr beeindruckt, wie er trotz seiner Krankheit, also seiner großen Krankheit, das einfach durchgepowert ist jetzt so nicht der richtige Ausdruck. So, ja, durchgehalten hat, nicht? Also das ist also ein Beispiel dafür. Oder anyway, man könnte da viele Beispiele geben von großen Devotees, die absolut jenseits des physischen Körpers sind, wie zum Beispiel was habe ich da neulich gehört? Da gibt es einen Devotee in Südindien, stell dir das mal vor. Der kann nicht sprechen, der ist taub und das ist taub und das ist stumm, taubstumm. Der predigt aber. Was der macht ist, der geht zu Leuten hin Schreibt denn den alles auf? Predigt zu denen? Und schreibt es ihn ab. Und er macht die Bodhis am laufenden Band. Ich weiß auch nicht, wie das... Also was würdet ihr tun, wenn einer... Man würde sich ja befremdet fühlen, wenn einer nicht... und nichts hören kann. Nicht? Aber der verwickelt die in Konversationen über Krishna. Nicht? Die müssen auch alles aufschreiben, natürlich. Dann predigt so. Verteilt Bücher. Der ist der beste Buchverteiler. Der ist einfach jenseits des physischen Körpers. Nicht? Der ist der beste Buchverteiler, obwohl er nicht keinen Pieps hören kann, was die sagen können. Und, aber er kann nicht sprechen. Nicht? Das ist. Oder dann die ganz großen Seelen. Naja, das ist ein anderes Thema. Wenn ich da jetzt anfange, dann werde ich einfach weggetragen werden. Allein. Jagannathas Babaji. Hier ist Jagannathas Babaji. Der war ja. Der war so alt, der musste im Korb getragen werden von seinem Diener Bihari. Bihariji trug den auf den Kopf. Könnt ihr euch das vorstellen, wie man so einen Korb mit Früchten trägt. Und nicht so trug der sein Zwirter Meister, der saß total zusammengesunken da, chantete Hare Krishna in reiner Ekstase. Der war über 125 alt. Nicht? Und der hat Sachen gemacht. Zum Beispiel einmal, das muss ich jetzt erzählen und damit ende ich das dann. Einmal, da hat, weil er war als Mahabhagavat bekannt, als reinster Gottgeweihte des höchsten Kalibers. Und so haben dann die verschiedenen Leute immer so reiche Leute hergebracht, so reiche Gelehrte. Und seine Schüler brachten immer wieder so eine Schar reicher Gelehrte hin. Und einer war ein König. Und als Jagannathas Babaji sie sah, also er sah sie ja nicht, er war da zusammengesunken, die Augen, die waren nicht mehr, der Augenmechanismus, die Muskulatur war erschlafft, wie es im Alter geschieht, wo alle Muskeln einfach erschlaffen, die waren so geschlossen. Und da kündigte ihm jemand die ehrenwerten Besuche an. Nahm er einen riesen Knüppel und schlug weg. Das ist so, als wenn hier jetzt der Senator kommt und wir haben uns wir stellen ihn die Virata Prabhu vor, damit die Virata ihn beeindruckt durch sein leises Predigen. Und die Virata nimmt ein Besenstiel und alle 3 Jahre predigen umsonst zum Senator. Nicht? Das war also. Und die liefen sofort weg, die wollten nicht getroffen werden und kamen auch nicht wieder. Aber dann fragten sie, was, das konnten sie nicht verstehen, denn sie merkten schon, das war ein sehr großer Gottgeweihter. Und die, dann fragte den Jagannathas Babaji, warum hast du die wirklich? Ach, ich meinte nicht die, ich meinte den Ziegenbock, sagte er. In Vrindavan hat beim Radha Madan Mohan Tempel ein Ziegenbock an einer Tulsi-Pflanze genagt und den wollte ich wegjagen, dass er nicht Tulsi beschädigt. Nicht? Und das glaubten natürlich die Leute, diese ehrenwerten Leute, die gediegenen Leute nicht. Die dachten, das kann ja jeder sagen, jetzt tut es ihm leid. Nicht? Und so weiter. Und dann wurde dem nachgegangen. Und tatsächlich, mit Telegramm wurde dem nachgegangen, tatsächlich war es so, kam das Telegramm aus Dings zurück, aus Vrindavan zurück, dass tatsächlich ein Ziegenbock in der Nähe des, also gleich neben dem Radha Madan Mohan Tempel am Tulsi genagt hatte und dass den Tempeln, denen das aufgefallen war, aber dass, bevor sie dazwischen treten könnten, dass plötzlich der Ziegenbock weggescheucht worden war. Also der war dann weg plötzlich. Das sind die Siddha Purush, die Lebewesen, die Gottgeweihten, die ihren spirituellen Körper schon beendet, also erreicht haben und die in ihrem materiellen Körper nur noch so formhalber drin stecken und rum agieren, aber schon auf einer ganz anderen Ebene aktiv sind. Anyway, das ist ein Thema für sich, aber wie gesagt, ich kann ja meine Themen, die mich so begeistern, überhaupt nicht loswerden, weil ich so ein wahnsinniger Esoteriker bin, werde ich allen zu viel zumuten. Nicht? Also. Anyway, Hare Krishna. Ich glaube, hier haben wir ein gutes Ende gefunden. Werdet alle gute Schüler. Hare Krishna.